Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insatmoin auf insatmoin.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar meinen Namensvetter Michael. Grüß dich.
Hallo Michael.
Hi, hi. Du bist eigentlich jederzeit immer aktuell im Zweispieler-Modus.
Da bin ich tatsächlich immer aktuell, ja, ganz richtig, ja.
Ja. Zweispieler-Modus, ja, nee. Podcast.
Ja. Ja, nicht nur, aber hauptsächlich, genau, richtig. Ne, wir haben, also mein guter Freund Holger und ich haben einen ganz wundervollen Nebenpodcast zu Insert Moin, den jeder hören sollte. Ähnliches Themengebiet, aber ein bisschen anders angelegt.
Spielt halt mehr so oldschoolige Sachen, ne? Also alte Spiele und so, oder?
Ja. Das ist eigentlich nicht festgelegt. Also wir reden ja nicht fix immer über ein Spiel, sondern haben halt mehr immer so ein übergeordnetes Thema, wo dann halt viele Spiele dann meistens drunter fallen. Also jetzt zuletzt, ich glaube, die letzte Folge, die wir gerade veröffentlicht haben, da ging es halt um Kampfsysteme. Mhm. Aber wir haben immer eine kleine Retro-Rubrik gibt es dann doch immer noch mittendrin in der Folge, ja. Also so ganz losmachen können wir uns davon nicht, und das passt ja heute auch ganz gut.
Das passt heute ganz hervorragend, denn wir sprechen heute über ein Spiel, das wir eigentlich schon ein bisschen länger im Auge haben, aber aufgrund einiger technischer Unzulänglichkeiten mussten wir da ein bisschen warten. Auf diesen besonderen Part des Spiels gehen wir dann später nochmal ein. So, und jetzt aufgepasst, liebe Jogger. Jetzt kommt genau. Der Teil für euch, damit die ganzen immer, das wiederholen wir am Ende nochmal, ne? Ich muss mich immer zwingen.
Da hat sich dran erinnert.
Ja, genau. Also wir sprechen heute über Lumo. Lumo ist ein isometrisches Retro-Action-Adventure, erschienen für Steam, für PS Vita, für PS4. Tatsächlich.
Ja.
Ja.
Echt? Ich habe gerade eben noch mal ein Review von mir angeguckt, einfach so zur kurzzeitigen nochmal Vorbereitung. Und der hat das auf der Xbox One gespielt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das eventuell nur in Staaten ist, weil das ein US-Streamer irgendwie war, aber der hat es auf jeden Fall auf der Xbox gespielt.
Das ist interessant, weil hier, ja. Also hier in Europa sind nur für Vita und für PC, ja. Also für die PlayStation-Plattform Rita-Version rausgekommen. Aber du hast recht, ich sehe hier gerade, dass auch ein Xbox-Logo auf dem auf der Webseite ist, tatsächlich. Ja, gut, ist
anscheinend. Wer spielt schon Xbox?
Ja, also. Nein, ich spiele viel Xbox, aber ja, nicht so viel digital. Ich bin mehr so der Retail-Mann. Also für mich existiert alles Digitale gar nicht. Spiele sind nur echt, wenn man sie anfassen kann.
Passt ja auch gut zum Thema.
Nein, aber ich sehe auch gerade, es gibt es auch bei GOG, also goodofgames.com, wo es wirklich gut hinpasst, und auch im Humble Store. Also wer jetzt keinen Bock auf die DRM-Geschichten hat, der findet dann halt auch Dingens. Und wer den Entwickler auch ein bisschen besser unterstützen möchte, weil bei Steam kriegt satte 30% von all den Einnahmen, ne?
Das weißt du besser als ich,
oder? Das weiß ich ganz bestimmt.
Klingt, weil leider realistisch,
ja. Ist leider so, also ich glaube, bei GOG und bei Humble ist es ein bisschen mehr. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich recherchiere da gerne nochmal und gehe da gerne nächstes Mal drauf ein. Wäre übrigens ein interessantes Brunch-Thema. Aber Steam kriegt 30%. Das 30%, das ist der Hammer. Also ich glaube, die haben sie gar nicht nötig, Half-Life 3 rauszubringen, weil...
Nö, offensichtlich ja nicht.
Nee. Offensichtlich nicht, die müssen ja kein Geld verdienen, weil Steam schaufelt denen halt genug Kohle irgendwie rein. Ja. Hat ja irgendwann auch vor Jahren mal der Delik gesagt, dass die auch ohne Steam gar nicht können, weil das deren einzige Möglichkeit ist, richtig Geld zu machen. Ein bisschen... frustrierend so. Na gut, aber ich glaube, bei Humble und bei Dingens geht ein bisschen mehr. Ich glaube, da kriegt GOG und Humble kriegen 85, wenn ich mich nicht irre, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht recherchiert ihr da vorher nochmal. Wie es bei PlayStation und Xbox aussieht, weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber Retail funktioniert ja auch wirklich ohne Probleme. Also wir haben es ja beide in der Retail.
Genau, Retail so. Ich kann mal in Erfahrung bringen, wie das bei PSN ist. Weil nächstes Jahr bringen wir ein PlayStation-Spiel raus. Mal gucken, da frage ich mal, wie viel Anteil das ist. Aber auf jeden Fall gibt es das auch als Retail. Sehr gespannt. Ja, und man kann es aber auch digital kaufen. Ist auch jetzt nochmal zu den harten Fakten, ist Cross-Save. Also man kann auf der PS4 spielen und dann auf der Vita weiterspielen und umgekehrt, vice versa. Und ja, das ist erstmal so alles, was man wissen muss. Was kostet das?
Ich glaube, ich habe 24 € bezahlt.
Wie viel?
24,90 in der Retail. Hab's aber auch für 19 schon gesehen. Also vielleicht war ich da nicht ganz geschickt beim Einkauf.
Ich hab's für 15 gekauft.
Ja, ich sag ja, vielleicht war ich nicht ganz geschickt beim
Einkauf. Also für jeweils die Vita und die Dingensversion, ja. Weil der Pfund jetzt so gefallen ist, kostet das relativ wenig, aber so um die 20.
Ja, Pi mal Daumen würde ich sagen.
Im Store kostet es, glaube ich, auch irgendwie 20 Euro. Also völlig okayer Preis. So, das sind jetzt die harten Fakten. Lumo. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Weißt du, wer der Garrett Noyce ist, der Entwickler des Spiels?
Jein. Also der hat wohl bei Bizarre Creations hauptsächlich gearbeitet und bei Lionhead Studios. Ne? Mhm. Weiß jetzt nicht genau, in welcher Funktion. Das war jetzt so in meiner kürzlichen Recherche, habe ich das noch rausgefunden. Und hatte wohl viel mit Crackdown zu tun.
Ja.
Ist das soweit richtig? Ich denke ja. Ne?
Das ist korrekt.
Wunderbar. Und der hat sich auf eigene Füße quasi gestellt, ne? Und hat sich an Lumo gesetzt und hat das wohl auch so ziemlich alleine gemacht, oder?
Ja, der hat nämlich irgendwann mal gesagt, so ja, AAA Games, was witzig ist, weil er hat seine Firma AAA genannt, also statt so EH, also so auf Deutsch übersetzt so hä? Who? AAA? Und passt total gut, weil der hat gesagt, ja, hat ihm zwar Spaß gemacht, an diesen Spielen zu arbeiten, aber AAA ist irgendwie nicht so sein Ding. Also die ganze Welt für große Spiele zu arbeiten, hätte er einfach gerne mehr Kontrolle und arbeitet lieber an kleineren Projekten, wo man ein bisschen mehr von dem spürt, was der Entwickler so macht. Und ist auch etwas ältere Generation, ist, glaube ich, älter als wir beide zusammen. Und
so alt ist niemand. So.
So, na gut. Er ist auf jeden Fall älter als wir beide, sagen wir es so.
Ja, das kann gut sein. Von solchen Leuten habe ich schon gehört, das stimmt.
Jedenfalls hat der Gareth Noyce sich dann über gedacht, so, okay, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding, hat 2014 AAA gegründet. Ist so geil, ne? AAA.
Ja, AAA fand ich auch sehr lustig, als ich das gelesen
und,
habe.
Und kommt aus Finnland und hat dann ein Spiel gemacht, was tatsächlich wirklich an ganz alte Spiele erinnert. Also wirklich an Spiele, die auch wirklich vor meiner Zeit, also vor meiner Lebenszeit tatsächlich sogar noch
auch
sind.
Auch das, ja, tatsächlich.
Also
ja.
Richtig, richtig krass. Und da kommen wir zu dem Genre, nämlich dem isometrischen Puzzle-Adventure, ja, oder?
Puzzle-Plattformer, würde ich fast sagen. Adventure weiß ich irgendwie nicht so richtig. Ich habe das jetzt öfter gesehen, aber es ist von der Mechanik, es ist ja schon, Adventure ist auch nicht falsch. Aber ich meine, man macht schon viel so Jump-and-Run-Zeug, also so Plattformer-Gameplay hauptsächlich, ne?
Ja.
Aber Puzzeln stimmt sicherlich auf jeden Fall, ja. Und mit sehr, 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 sehr vielen Anspielungen auf sehr, sehr viele sehr alte Spiele, ja.
Ja, jetzt so als Orientierung, die alten Spiele, kennst du die noch von früher?
Ja, einige. Also ich habe mir immer nebenbei so ein paar Notizen gemacht, wenn ich mich an irgendwas erinnert gefühlt habe. Das habe ich aber irgendwann aufgegeben, weil es zu viel wurde. Also ich habe viele Sachen so wiedererkannt. Ne? Also Donkey Kong, auf jeden Fall Nebulous. Also es gibt halt diese im Spiel selbst gibt es noch mal so eine, vielleicht ist das jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber es gibt halt Bereiche im Spiel, wo man tatsächlich effektiv die alten Spiele als förmlich Remake spielt. Mhm. Und da gibt es ein Level, was halt 100% Saxon ist. Das habe ich tatsächlich damals auch gespielt, weil mein Vater das schon gespielt hat. Mhm. Und es gibt halt Millionen Anspielungen. Ne? Bubble Bobble habe ich auch entdeckt. Marble Madness auf jeden Fall auch. Also ganz viele Sachen, wenn da was klingelt, das findet man da alles wieder und alles mit ganz viel Liebe. So.
Ja, genau. Also es gibt so Titel, um mal so ein bisschen das einzuordnen. Es gibt so Spiele wie Head Over Heels zum Beispiel, was sehr bekannt ist. Es gibt Solstice für den NES. Und ein paar ähnliche Sachen, wo es hauptsächlich darum geht, dass man von Raum zu Raum geht. Das Ganze, die Räume sind alle so in so einer isometrischen Perspektive dargestellt. Also wer jetzt überlegt, was ist isometrisch, das sind so Spiele wie Fallout zum Beispiel, waren auch isometrisch. Oder,
ja, die ersten beiden. Ne?
Oder hier Dings, das ganz Bekannte von Blizzard, das Diablo, also 1 und 2 damals, als es noch 2D-Grafiken, genau. Sprites
Baldur's
waren.
Baldur's Gate,
genau, das sind isometrische
Sacred Sachen. Auch noch.
Mhm. Das alte Sacred, ne, wie gesagt.
Ja, also, das tolle alte Sacred.
Bevor es dann halt zu 3D wurde. Und,
bevor es
Was?
Ja. Nee, ich hätte jetzt beinahe was Schlimmes über das neuere Sacred gesagt.
Ein kleiner Einwurf. Das ist kein schlechtes Spiel. Es heißt, es ist einfach nur kein Sacred.
Ja, genau. Das kann ich unterschreiben.
Okay. Ich mag das Spiel total. Ich finde das super geil, das Sacred 3. Das Problem ist nur, es heißt Sacred 3. Es hat, ich kann die Fans da auch verstehen. Das wäre so, als würde man ein super gutes Kartrennen bekommen und dann steht da Silent Hill Kart Racing drauf.
Auch eine lustige Idee eigentlich.
Aber das hat gar nichts mit Sacred zu tun. Das muss man trennen. Das Spiel ist richtig gut. Es ist ein geiles Hack and Slay. Es ist nur so, es hat einfach überhaupt nichts mit Sacred zu tun. Nur so als kleiner Einwurf. Also, es tut mir auch immer voll leid für die Entwickler.
Sind immer gut.
Wie bitte?
Ich sag, mehr Informationen sind ja immer gut für alle, die zuhören.
Ja, es ist, das tut mir so leid für die Entwickler, weil die können ja selber nichts dafür. Die haben ein total gutes Spiel gemacht und dann hat der Publisher entschieden, ja, dann machen wir jetzt Sacred 3 draus.
Stimmt schon, ja, das ist natürlich
ärgerlich. Das ist halt doof, ne? Und das, klar haben sie die Figuren aus Sacred und so, und aber das wäre als Spin-off wäre das viel besser angekommen, wenn das jetzt irgendwie Sacred die Hack-and-Slash-Arcade-Game oder so gießen hätte, dann hätten alle gesagt, ja, super. Und niemals Sacred 3 erwartet so. Aber das ist, halt so ist das halt mit Namen. So, zurück zu Lumo.
Weißt du eigentlich, was Lumo heißt?
Enchanted auf Englisch.
Ja.
Also,
das ist sehr schön.
Wie heißt das denn auf, also es ist ein finnisches Wort, wie heißt das denn auf Deutsch? Enchanted, ja, verzaubert.
Schon.
Ja, also Disney.
Mein abgebrochenes Anglistikstudium sagt, er verzaubert.
Genau.
Kann natürlich auch falsch sein.
Ja, ich wollte nur sagen, dieses Isometrische ist hier streng isometrisch. Also wo du bei Sacred und bei Diablo und so teilweise noch so eine gewisse Freiheit in der künstlerischen Darstellung dieser räumlichen Perspektive hast, hast du bei den früheren Pixelgrafiken, so wie Head Over Heels oder so, hast halt wirklich ganz strenge Abmessungen. Und das gibt dem Ganzen so ein richtig, das ist so ein bisschen, als würde man sich halt früher so Spiele wie Qbert oder so angucken, die ja auch isometrisch waren.
Genau.
Ja. Das ist so ganz, ganz streng, aber hat was.
Ein Qbert-Level gibt's, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Also zumindest ein Abschnitt, ja. Ja, das macht sich vor allen Dingen in der Steuerung halt sehr stark bemerkbar. Ne? Also ich glaube, wenn man sowas schon mal gespielt hat, dann erwartet man auch irgendwie, wie sich das steuert. Aber ich glaube, für jemanden, der gewohnt ist, sich in 3D-Welten zu bewegen, wird das am Anfang ein ganz schöner Kulturschock. Weil man, ich meine, man kann es ja glücklicherweise sehr genau einstellen, ob man möchte, dass die Bewegung mit dem Stick nach oben auch tatsächlich nach oben heißt, oder ob man halt in Nordrichtung im Raum sich bewegt quasi. Mhm. Das ist halt, kann man bei Lumo genau einstellen. Also man sollte da eigentlich am Anfang kurz sich selber sagen, ich möchte jetzt zu der Tür da vorne gehen und dann in die Richtung drücken. Und wenn das nicht so funktioniert, dann muss man halt mal kurz umstellen. Mhm. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Aber es ist schon sehr ungewohnt wieder gewesen. Ne? Mhm.
Es ist auch schwierig, da die Abstände abzumessen. Also man muss sich da
ja, sehr, das stimmt leider.
Muss sich da sehr stark auf den Schatten des eigenen Spielcharakters verlassen, der Dodge-Shadow. Der wirklich immer direkt unter dem Charakter ist und der gibt aber auch einen Indiz darüber, welche Plattform jetzt quasi zu erreichen ist. Und es gibt extra auf den Shooter-Tasten gibt es so eine Funktion, wo du die Kamera so ganz leicht nach links oder rechts bewegen kannst. Also
ja, ich finde tatsächlich ein bisschen zu wenig. Also es gibt ja auch Räume, wo es gar nicht geht und gerade in so Räumen mit wirklich ein bisschen tricky Sprungpassagen, da gibt's ja doch den einen oder anderen von, da hat's mir manchmal, also das, ich weiß auch nicht genau, warum es so strikt gemacht wurde. Hm. Ich meine, klar hat das dann mit so schon noch so ein bisschen antiquarischeren Anstrich irgendwie, weil es halt wirklich fast gar nicht geht. Aber das hat schon für das ein oder andere
gesorgt. Echt? Also ich fand das ganz cool, weil das hat mir geholfen. Also immer wenn ich dachte,
vom Stil schön, aber vom Gameplay hat's mir tatsächlich ein, zweimal so ein bisschen das war jetzt nicht schlimm, also kein Gamebreaker oder so, überhaupt nicht, ne? Aber da habe ich so bei ein, zwei Räumen habe ich schon so gedacht, ich war mir sicher, dass ich drauf bin. Ne? Und es ist wie gesagt, es ist, es passt halt genau in den Stil des Spiels, ist aber manchmal ein bisschen tricky dadurch, finde ich. Aber ja, ich glaube, das kann man auch genau anders sehen, klar.
Ja, also ich fand das ganz gut, weil man damit sehr leicht identifizieren konnte, wo diese Ebenen sind. Manchmal ist es ja absichtlich so gemacht, dass bestimmte Sachen so ein bisschen wie bei Echochrome oder wie bei Giga-Bildern, von HR Giga. Ja. Nicht HR, ich meine jetzt nicht dem Alien-Künstler, sondern wer heißt der andere?
Ich weiß, was du meinst, diese falschen Perspektiven.
Ja, der hat einen anderen.
Wie heißt der denn? Ah, hat er nicht einen Holländer?
Ian Holländer, genau. Ja. Der diese Bleistiftzeichnung gemacht hat, die so perspektivisch verzerrt sind. Und daran erinnert sich.
Wie war das mit der Live-Recherche? Red du mal, ich guck mal.
Ja, guck du mal. Und ich finde, aber das ist ganz cool, weil manchmal sind die Plattformen halt so gesetzt, dass du dann halt bewusst daneben springst, weil du denkst, sie schließen direkt an. Aber wenn du dann einmal die Schultertasten antippst und dann so eine leichte perspektivische Verzerrung bekommst, merkst du relativ schnell, okay, da wollte mich der Neues ein bisschen natzen. Ja. Und man entlarvt das dann so. Dann sind die Sachen dann plötzlich doch näher an der Wand, als du glaubst und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber lass uns doch mal erstmal das Spiel etwas genauer beschreiben. Also wir haben jetzt gesagt, welches Genre das ist und so. Das ist ja alles cool. Aber was ist da eigentlich los bei Lumo?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich finde den Einstieg das Setting ist irgendwie strange, ne? Also du spielst ja die ersten, ja gut, das kann man nicht spoilern, weil es wirklich ja nur die ersten 10 Sekunden sind.
Die Story an sich gibt's ja auch gar nicht.
Gibt's ja eigentlich nicht, ne? Also du spielst, du kommst als kleiner Junge in ein Haus, in dem so Arcade-Automaten stehen und alte Heimcomputer, an denen verschiedene Menschen halt spielen, und du gehst dann halt irgendwie so an den letzten und wirst dann in diesen Computer reingezogen.
Genau, das kann übrigens auch wahlweise Mädchen sein.
Ach so, kann man das aussuchen?
Ja, das kann man aussuchen am Anfang. Ich habe direkt die Frau oder das Mädchen ausgewählt, weil wir mehr Female Protagonists im Spiel brauchen.
Das wäre tatsächlich wünschenswert, aber nee, keine Ahnung, das hatte ich irgendwie wahrscheinlich zu schnell überklickt, weiß ich nicht genau.
Kann man aber machen, man kann sich da so eine Farbe auswählen, die jetzt nicht so mega Einfluss hat, aber man kann auf jeden Fall auch dann halt aussuchen, was für eine Spielfigur man sein möchte, kann man Mädel oder Junge sein. Aber das hat jetzt überhaupt gar keine Auswirkung auf das Spiel.
Sieht denn der Zauberer, den man dann danach spielt, dann anders aus?
Nur das Gesicht. Also ich weiß nicht, wieso das da überhaupt im Spiel drin ist, was wirklich völlig unwesentlich ist, aber ich wollte das nur mal erwähnen für Leute.
Und ein bisschen creepy, wenn man ehrlich ist.
Was, die Figur?
Ja, fandst du nicht?
Ja, doch.
Also man erwartet da irgendwie so ein Vivi hieß er von He-Man, ne?
Ja.
Ja, oder halt hier von Final Fantasy IX, wie heißt der denn noch? Ach Mist. Wie auch immer. Ne, wie hieß der bei Final Fantasy IX? Wie hieß er denn noch bei He-Man? Orko?
Wir einigen uns jetzt auf Orko.
Ja, MC Escher heißt übrigens der, mein Gott, jetzt kommt der.
MC Escher, genau. Nicht wie komme ich denn auf Giga?
Wahrscheinlich, weil die Giga wahrscheinlich auch so bekannt ist.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe nicht so viele Illustrationsbücher im Regal. Wahrscheinlich habe ich die direkt nebeneinander stehen und verwechsel Giga mit Escher. Natürlich meine ich Escher. Richtig.
Wo waren wir denn jetzt gerade vor Escher? Achso, wegen dem creepy Vivi Orko-Zauberer. Ja. Den sieht man ja nur ganz selten. Also man sieht halt am Anfang nur den dicken Schlapphut und dieses kleine knubbelige Zaubermännchen und denkt, oh, ist der niedlich. Und dann sieht man irgendwann das Gesicht und das ist ein aufgedunsener, weiß ich gar nicht, ne? Also so ganz knubbeliger, auch nicht irgendwie fies, sondern eher so hohl, dreiblickender Zauberer. Da bin ich erst sogar so, oh Gott.
Und er sieht vor allen Dingen auch nicht so aus wie auf dem Cover.
Nee, gar nicht.
Auf dem Cover sieht er ja wirklich aus wie der aus Final Fantasy, aber irgendwie ist das.
Das hat bestimmt irgendeinen Grund. Das wüsste ich gerne. Das bestimmt eine Anspielung auf irgendwas auch wieder, weil da ist das Spiel ja echt voll von.
Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, also dann wird man halt da reingezogen, um das mal, um das Setting mal so zu setzen, und dann steht man in dieser isometrischen Welt mit diesem, wie auch immer, gefärbten Knubbelzauberer rum. Ja.
Das klingt so doof, aber es ist Spiel. Das passiert da so. Und, und das ist aber eigentlich ganz nett, weil das ganze Spiel verzichtet dann halt komplett auf irgendeine Story, auf Dialoge, es gibt keine Texte und so. Und es geht wirklich nur darum, um aus diesem Labyrinth wieder rauszukommen. Das ist im Prinzip das Hauptziel. Und die ganze Narrative spielt da überhaupt gar keine Rolle, und der Reiz besteht darin, dann jeden Raum Stück für Stück zu lösen. So. Und es gibt halt diese kleine Rahmenhandlung, die setzt sicherlich dann auch so, die stimuliert bei gewissen Leuten, die vielleicht noch deutlich älter sind als wir, dann noch den so die Nostalgie-Tick so, also weil das erinnert ja voll an Tron, dass man da irgendwie reingebeamt wird und solche Sachen geht das dann, und das ist dann ganz cool, aber das sage ich gar nicht negativ, also es ist halt ein Spiel, das direkt zur Sache kommt, also das geht sofort los, und ganz ehrlich, ich find's richtig gut.
Ich auch. Ich habe es richtig gerne durchgespielt. Also wirklich ja. Auch ohne einmal irgendwie so den Zwang zu haben, ja, wir werden darüber podcasten, ich muss es noch durchspielen, sondern wirklich sehr, sehr gerne von Anfang bis Ende durchgespielt. Und es hat auch einen wirklich schönen Fluss so. Also ich hatte, ja. Ich hatte, obwohl es halt, ich glaube, über 400 Räume gibt insgesamt. Ne?
500.
Also, oder über 500 sogar, mein Gott. Ich habe bestimmt nicht alle gesehen, aber ich hatte nur ganz selten das Gefühl, dass ich nicht genau wusste, wo ich jetzt hin muss. Aber eigentlich, ich glaube, es gibt einen ziemlich linearen Weg. Also verlaufen kann man sich schwer. Ne? Also man kann dann manchmal in gewisse Abschnitte nicht wieder zurück oder so. Oder einige Türen sind dann noch versperrt. So dass man im Prinzip immer so ein, also ich hatte immer das Gefühl, man hat so einen Bereich von 5, 6, 7, 8 Räumen, in denen man sich bewegen kann und dann halt vielleicht in Raum X Schalter Y bedienen muss und dafür geht in Raum A Schalter B, dann halt, wird dann halt grün und dann kommt man da weiter. Und das hat sich für mich immer ganz natürlich so angefühlt. Also ich fand, das hatte dann, ja, einen sehr schönen, ja, einfach Fluss so in der Richtung, ne? Mhm,
genau.
Das ist ja auch nicht zu lang.
Nee, das geht so 3 Stunden ungefähr.
Ich hätte jetzt 5 gedacht.
Echt?
Ja, ich habe aber auch, ich, wie gesagt, ich habe auch manchmal, manchmal bin ich auch einfach schlecht.
Nein, das kommt, glaube ich, darauf an, wie man spielt, ne? Weil man kann ja. Nämlich ziemlich viele Geheimnisse finden. Das ist clever. Also, was wirklich clever an Lumo ist und weshalb das Spiel wirklich, wirklich zu empfehlen ist, wenn man so ein Genre mag, dieses isometrische Gedöns, ne? Gedöns. Das ist der Levelaufbau und auch die Art und Weise, wie das Spiel dir Sachen beibringt und auch die ganze Signaletik von dem Spiel, die ist sehr clever, die ist sehr gut. Weil du weißt immer, also es wird, wie gesagt, nicht gesprochen und es gibt auch so gut wie nie irgendwelche schriftlichen Hinweise, bis auf so ganz wenige Sachen, die mal so an die Wand gekritzelt sind oder so. Und du weißt aber immer, was zu tun ist. Und wenn es mal doch Zweifel gibt, dann gibt es bei manchen Sachen dann auch einfach so irgendwie so Seifenblasen über den Kopf. Da wird dann einfach so ein Icon angezeigt, zum Beispiel dann ein Zahnrad oder so. Mhm. Und du weißt immer sofort, was da geht. Also es ist immer klar. Und die ja. Level sind auch immer so gestaltet, dass du immer Lust hast, die Räume dann genauer anzugucken. Es läuft auch so, dass es nicht so großartig scrollt, sondern man läuft wirklich von Raum zu Raum. Also ganz klassisch. Das ist so ein bisschen,
ganz wenige Ausnahmen, ne? Das ja, stimmt. Ja.
Das ist
ja.
wie so bei einem Survival-Horror-Spiel zum Beispiel, was in einem Haus spielt, da geht man auch von so Raum für Raum rein. Und hier ist es dann auch so, dass man von Dungeon-Raum zu Dungeon-Raum geht. Ich glaube, sowas wie Binding of Isaac, so Roguelikes, sind da durchaus ähnlich. Also die funktionieren auch so. Also da swipen die Bilder teilweise so durch. Manche Bilder sind ja auch statisch, also die scrollen dann nicht mal mit, sondern es ist dann wirklich nur so einmal, der komplette Bildschirm ist ein Raum. Und da gibt's immer, manchmal siehst du auch auf den ersten Blick gar nicht, was es da gibt. Manchmal fehlt dir eine Fähigkeit, zum Beispiel höher springen oder ja. irgendwie Sachen verschieben oder solche Sachen. Und du merkst dann erst später, dass es da so Geheimnisse zu entdecken gibt. Und am Anfang gibt es etwas, das ist ganz, ganz offensichtlich, sind die kleinen Quietsche-Entchen.
Jo.
Ja.
Ja, nee, die sind mir auch aufgefallen. Und am Anfang war ich auch sehr, also beim ersten Quietsche-Entchen denkst du halt, ein Quietsche-Entchen. Und ein Raum weiter ist dann halt wieder eins. Und dann denkst du, zwei Quietsche-Entchen. Aha. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich erkenne ein Muster so ungefähr. Und davon gibt's halt, ja, die sind halt immer so im Raum positioniert, dass du die nie kriegen muss, um weiterzukommen. Mhm. Aber es kitzelt einen immer, weil man immer denkt, ja, das könnte ich aber schaffen. Ne? Genau. Und das, was halt passiert, ich meine, man stirbt echt oft, also wirklich oft. Ne? Mhm. Also ich habe die erste Trophäe, die ich bekommen habe, war 250 Mal gestorben zu sein, glaube ich. Und ja, das Schlimmste, was passiert, ist halt, man wird an den Anfang des Raums zurückgesetzt, was manchmal auch schon reicht, um ein bisschen ärgerlich zu sein. Und deswegen probiert man das dann halt auch ganz schnell, sich diese Quietsche-Entchen immer wieder zu grappen, weil es halt so eine Zusatzherausforderung ist.
Genau.
Was ich aber noch sagen wollte, war, weil du da gerade eben drauf angesprochen hast, diese Fähigkeiten, die man freischaltet, das finde ich unglaublich geschickt gemacht. Mhm. Weil man am Anfang kann man tatsächlich nur laufen und so einen Mini-Hüpfer machen, also tatsächlich nicht mal richtig springen. Ne?
Ja.
Und man schaltet halt so im Verlauf des Spiels so, ja, so 2, 3, 4 Fähigkeiten, 4 sind das?
Ja.
Viele, ja, mit Tauchen noch dabei, ne? Frei, die einen halt dann auch so ein Moveset an die Hand geben und einen halt auch nach und nach so ja, beibringen, was man in dem Spiel alles machen kann. Und darauf bauen dann später auch die komplexeren und schwierigeren Räume auf. Und das finde ich sehr, sehr schick. Das hat
das echt cool. Also ja. Es gibt zum Beispiel später dann so eine Fähigkeit, das ist so ein Stab. Und mit dem Stab kannst du dann nicht nur Spinnen vertreiben, was super cool ist. Da gibt's dann irgendwie so eine Megaspinne, die man damit dann so wegtreiben kann. Du kannst also nicht kämpfen oder so, sondern dieser Stab ist dann so, der scheucht die einfach nur weg. Das Geile ist aber auch, dass dieser Stab dann unsichtbare Ebenen freischalten kann. Und plötzlich merkst du, da sind ja lauter versteckte Sachen in diesen Leveln. Und das ist auch cool. Also man kann nämlich neben diesen Quietsche-Entchen kann man auch so Kassetten aufsammeln, so Datasetten.
Datasetten sind das ziemlich sicher, ja. Ich habe auch erst gedacht, Kassetten, habe ich gedacht, nee, das sind Datasetten.
Das sind Datasetten und viele andere kleine Geheimnisse. Also es ist halt auch so ein Collect-Game, also wo man halt wirklich Raum für Raum absucht und versucht, die Geheimnisse zu finden. Manchmal muss man auch über die Decke hinweg springen, um einen geheimen Raum zu finden. Also man muss bewusst dann einfach die Grenzen glitschen. Also was jetzt nicht aussieht wie ein Glitch, aber ne, man muss so wie ne einfach so hinter den Level springen, um einen Raum zu finden und so. Das ist echt cool. Und auch, das mit den Enten ist ja auch mies. Also manchmal sind die Enten ja auch an so Stellen, die du musst, um die einzusammeln, also zum Beispiel, wenn so eine Ente im Wasser schwimmt, du kannst auf diese Ente draufspringen und wenn du im richtigen Moment die Sprungtaste drückst, dann bounce du bounce so zurück, als würdest du auf ein Trampolin springen. Das muss aber sehr gut getimed sein. Und es ist
sehr gut.
Und am Anfang ist das nicht so das Problem. Und dann denkst du so, okay, das krieg ich hin. Aber dann gibt's dann halt so Plattformen, die lösen sich dann zum Beispiel unter dir auf, die übrigens aussehen wie Schokodrops. Aber es sollen wahrscheinlich bröselnde Plattformen sein. Und wenn man aber auf diese bröselnden Schokodrops springt, dann lösen die sich auf und kommen erst nach einer Zeit wieder. Und manchmal muss man dann halt sehr geschickt so im Kreis springen oder so einen geschickten Weg finden, um diese Ente zu kriegen und trotzdem den Weg noch zurück zur Sicherheit zu finden. Und dann kriegst du das Entchen auch nur, wenn du den Raum auch verlässt. Also du kannst jetzt nicht einfach draufspringen.
Ja, genau, richtig.
Ja, du kannst nicht einfach draufspringen und eingesammelt und dann stirbst du und hast die Ente trotzdem, sondern das geht erst als eingesammelt, wenn du dann halt wirklich durch die Tür gehst und den Raum speicherst. Und das ist
ziemlich cool. Wie viele hattest du am Ende?
Ich hatte fast alle. Ich hatte irgendwie echt? 29 von 32.
Oh, nicht schlecht.
Naja, ja, aber da gab es zwei, drei Stück, die habe ich nicht gekriegt. Also da habe ich irgendwie nicht gecheckt, wie ich das machen sollte. Und gedacht, beim nächsten Mal.
Ja, es gibt ja auch theoretisch es gibt ja auch verschiedene Modi, wie man das Spiel nachher nochmal neu angehen kann. Ne? Also es gibt, glaube ich, einen Modus, in dem man nur eine begrenzte Anzahl Leben hat. Da hätte ich allerdings Angst vor, glaube ich.
Ja.
Was gab es denn noch?
Also ja, es gibt diesen normalen Modus, also der ist sehr, sehr einfach. Da hast du unendlich Leben, hast unendlich Zeit, kannst machen, was du willst. Und dann gibt's halt einen Modus, der ist so an Nostalgiker oder an Leute, die einfach ein schwereres Spiel haben wollen, gedacht. Da gibt's ein Zeitlimit, es gibt begrenzte Anzahl von Leben und es gibt keine Karte.
Ja, finde ich nicht so schlimm. Also die Karte fand ich jetzt, also wenn ich Minuspunkt unbedingt finden wollen würde, dann finde ich die Karte relativ redundant so. Also ich habe da tatsächlich nie drauf geguckt.
Ja.
Weil man sich selbst auch gar nicht sieht. Also man weiß, man hat gar keinen, also man kann das schon irgendwie an der Aufteilung der Räume erkennen, wo man gerade ist, aber eine Karte, auf der man nicht erkennt, in welchem Raum man gerade ist, auf den ersten Blick ist schon seltsam. Und wie gesagt, dadurch, dass man auch immer so einen abgetrennten Bereich hat, in dem man sich gerade bewegt, fand ich die jetzt auch nicht dringend nötig. Also
das Spiel ist nicht so schwer, dass du, also das, was wir gerade gelobt haben, dass das Spiel dir immer ganz genau sagt, was zu tun ist, hat natürlich den in Anführungsstrichen Nachteil, dass du die Karte jetzt nicht unbedingt brauchst. Und deswegen ist es nicht ganz so oldschoolig wie früher, wo man halt wirklich noch alles aufzeichnen musste.
Ja, ja, wobei ich das gar nicht weiß, ob das bei solchen Spielen, also ich habe jetzt Head Over Heels zum Beispiel nicht gespielt. Also das ist ja so das, wo es mit Abstand die meiste Inspiration hernimmt, das Spiel. Ne? Mhm. Da gibt's ja sogar ein kleines Easter Egg drin.
Ja.
Da gibt's ja zwei so Schlafräume, ne? Und davor gibt's irgendwie so einen Raum, wo die Initialen der ursprünglichen Entwickler an der Wand stehen. Ne? Also ich könnte jetzt so tun, als wäre mir das selbst aufgefallen. Aber das habe ich natürlich auch nur im großen, bösen Internet gefunden. irgendwie JR and BD were here.
Ach so, ja.
Sowas ist da jede Menge. Ne? Also so ganz viele kleine Anspielungen, ganz viele Easter Eggs ohne Ende.
Also das gibt so viele.
Das ist auch ich finde das auch so witzig. Es gibt ja auch so ein paar Tropes, die immer wieder angesprochen werden. Also zum Beispiel bei bei Pen and Paper Rollenspielen, dass alle Dungeons immer vergessen, ein Klo einzubauen. Mhm. Aber dieser Dungeon hat halt eins, da muss ich sehr lachen. So mit einer der ersten Räume, die man findet, ist halt ein Klo. Ich glaube, das war Absicht. Also das war, glaube ich, schon auch wieder an die Zeit. Also ich habe mich daran sehr erinnert gefühlt dann in dem Moment.
Ich habe viele Sachen auch selber gar nicht verstanden. Also da musste ich dann auch erst nachlesen. Ich garantiere
tausend Sachen
nicht. Musste ich auch erst nachlesen, warum. Da bin ich einfach nicht alt genug für oder beziehungsweise habe einfach diese Spiele von früher dann zu dem Zeitpunkt einfach nicht mitbekommen. Also das ist wirklich ganz, ganz oldschoolig und so viele Sachen. Also Datasetten zum Beispiel, ich hatte nie eine Datasette in der Hand.
Also ich auch nicht, nee.
Ich hatte auch noch nie einen Commodore oder so. Also bei mir, Amiga hatte ich, aber das war auch schon zu der Zeit, als der Amiga als tot galt. Wo die Gerüchte durch die Zeitschriften gingen, dass irgendwann der Staubsauger Amiga kam oder kommen sollte. Kennst du den?
Ja, von gehört, ja.
Ja, es sollte so ein Amiga kommen, der kam nie, aber das sollte die Rettung des Amigas sein. Das war so, nachdem sie die 1000 Versionen, die es da gab, die 4000 oder so, war ja die letzte Modellbezeichnung. Dazwischen gab es noch zwei, drei Stück mit AGA-Grafik, kann ich mich noch dran erinnern. Festplatte und allem.
Und jetzt greifst du schon eine Folge von uns vor hier.
Oh, ja, stimmt, Amiga. Aber da gab es dann halt diesen Staubsauger und der sah halt wirklich aus wie ein Staubsauger, aber das war halt wohl irgendwie so Apple-like, einfach so ein Gerät irgendwie, das sollte einfach alles wegrocken, aber es kam nie raus und hat den Amiga dann auch nicht gerettet. Und als ich den Amiga 500 hatte, das war so kurz davor, dann hat mir mein Bruder halt geschenkt, vererbt sozusagen, und weil er sich selber einen PC geholt hat und das ist wirklich da bin ich viel zu spät mit eingestiegen natürlich.
Ja, wobei die Spiele ja also ich sag mal, diese ganzen Arcade-Dinge, die jetzt da verbaut sind mit Anspielungen, die sind auch, ich meine, die sind schon irgendwo zeitlos, ne? Das ist nichts, womit man sich jetzt noch tagelang beschäftigen würde oder so. Nee. Aber mechanisch funktionieren die ich glaube, die alten Originale sowieso und aber auch hier die Umsetzung, also alle ziemlich genau so, wie man sich das vorstellt, ne? Also wie gesagt, also gibt's ja wirklich viele, viele, viele verschiedene Level, in denen man tatsächlich das alte Arcade-Spiel in der Neuauflage für ganz kurz, also es sind ja meistens nur so 2 Minuten oder so, nachspielt in dieser, ja, was ist das eigentlich? So eine Warp-Zone ungefähr, ne? Heißt die, glaube ich. Mhm. Ja? Und die sind alle sehr fühlen sich ziemlich nah an dem an, was ich so in Erinnerung habe an die Spiele. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil das muss ja alles auch mit da ändert sich ja dann auch in dem Moment eigentlich das komplette Steuerungsschema, manchmal auch die Perspektive. Und das dann so umzusetzen, das fand ich ziemlich cool.
Ja, ja, es gibt ja zum Beispiel diesen Shooter, ne?
Genau, Saxon. Ja. Saxon, also 1:1, genau das. Also
Saxon ist halt, das kenne ich auch noch. Also ich habe die PlayStation.
Das kann ich auch.
Genau, ich habe die PS1-Umsetzung davon, habe ich im Regal. Das war Saxon ist so ein isometrisches, auch so ein Shoot'em-up gewesen aus der ISO-Perspektive und deswegen war das ganz schön knifflig zu spielen.
Ja, also, stimmt.
Man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, sich daran zu gewöhnen. Es ist auch ein geiles Spiel. Also es ist wirklich gut. Es gibt es in verschiedenen Versionen, aber wow, also das sich an die Perspektive zu gewöhnen, sehr schwierig. Hat sich auch nie durchgesetzt. Witzigerweise, Hausmarke, die Leute, die heute so Spiele wie Alien Nation und sowas machen, ne, oder halt Stardust, die haben ganz am Anfang ein Spiel gemacht, das hieß The Reap. Das war auch ein isometrisches Ding, ganz ähnlich wie Saxon.
Okay, das sagt mir gar nichts. Jetzt muss ich schon wieder gleich einkaufen gehen.
Gibt's auch nur für PC. Ist leider nie umgesetzt worden für eine Konsole, war aber wirklich ein extrem cooles Spiel, hat aber so eine ähnliche Perspektive, nur dass sie es halt sehr, sehr stark aufgepimpt haben mit so Render-Videos und Grafiken und so.
Okay, cool.
Ein cooles Ding. Und du bist das Alien. Also du bist das Alien und musst die menschlichen Raumschiffe abschießen und wenn du die auch Raumschiffe, wenn die explodieren, dann fliegen da die ganzen Männchen raus und landen auch auf dem Boden und liegen dann in ihrer Blutlache. Das war sehr lustig.
Ja, klingt schon sehr lustig.
War wirklich gut. The Reap war wirklich gut. Das war das erste Spiel von Housemarque, an das ich mich jetzt erinnere. Und danach haben die, oder davor, drumherum, haben die Stardust gemacht, das allererste Stardust. Das gab es auch für einen Amiga. Und irgendwann haben sie dann die PlayStation sozusagen für sich entdeckt. Und deswegen gab es dann auch die Stardust als Neuauflage. Ganz witzig. Ja. Deswegen,
cool.
Ja, nur so als Ding. Und für den Saxon gibt es auch irgendwie noch eine coole Sega-CD-Version. Die muss ich mir irgendwann nochmal holen. Die heißt irgendwie Mother Base sowieso. Die steht auch auf meiner Einkaufsliste. Vielleicht hört ja jemand zu und will mir sein nächstes Mal verkaufen. Ich glaube, aber ja, in diese Richtung geht es. Es gibt auch so eine Lorenfahrt. die auch so 2-3 Minuten geht. Und das sind immer so Übergänge zwischen den verschiedenen Bereichen. Deswegen ist es auch mit der Karte auch nicht so wichtig, weil diese Bereiche sind schon relativ abgetrennt.
Jo, und es gibt ja auch netterweise dann tatsächlich unterschiedliche Settings in den, weil an sich, also mal so zur Präsentation, es ist natürlich schon immer, also es ist nicht sehr abwechslungsreich, aber das fand ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, weil das, das halt ja auch gar nicht so, das erhebt ja gar nicht den Anspruch, so man erwartet gar nicht, dass da jetzt total abwechslungsreiche Grafiken einen umblasen oder so, sondern es gibt halt so ein, es gibt ja am Anfang halt so einen klassischen Dungeon, sag ich jetzt mal, ne? Das Holz vertäfelt mit Steinwänden und ja, so ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Dann gibt's eine Schneewelt, die mich zur Weißglut gebracht hat, weil das wirklich schwierig ist da manchmal. Also man schlittert dann halt ziemlich viel. Und das war echt schwierig manchmal. Also da habe ich bei einigen Räumen, also es gibt da zum Beispiel also Räume, wo man auf der Plattform an der einen Tür steht und am anderen Ende des Raumes ist wieder eine Plattform und dazwischen bewegt sich der Boden. Aber es ist nur so ein ganz schmaler Pfad, der sich dann so in Schlangenlinien bewegt. Da habe ich, also an diesem einen Raum habe ich bestimmt 10 Minuten gesessen, weil ich es nicht geschafft habe, da auf diesem Ding zu bleiben. Aber es ist es frustriert halt eigentlich nicht, ne? Also es ist halt, weil man weiß, wenn ich jetzt diesen einen Schritt mehr schaffe, dann bin ich auch schon im nächsten Raum und diesen Raum muss ich vermutlich jetzt nicht nochmal machen, ne? Und das ist dann eigentlich nur motivierend. Also wenn alles zu leicht wäre, wäre es ja auch wirklich lahm. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber an sich ist es grafisch eigentlich ganz, ganz nett, ne? Also es ist also sauber, ganz niedliche Lichteffekte manchmal, aber jetzt, wie gesagt, nichts, was einen so umbläst, aber sehr stimmig, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also es passt halt auch ganz gut zu diesem ganzen Retro-Feel. Es ist halt, fühlt sich halt irgendwie sehr oldschoolig an, aber gleichzeitig doch recht modern.
Ja.
Also jedenfalls auf der PS4 und auf dem PC. Das muss ich echt sagen, das ist ein netter Look. Lebt sehr stark von den Shadern und so. Auch so von dieser Klarheit und das funktioniert, aber das ist aber jetzt gar nicht negativ gemeint. Also es funktioniert ziemlich gut und Musik ist auch ganz cool.
Ja,
also passt
ein auch. Ganz schöner Downtempo.
Richtig, also sehr entspannt. Es ist ein sehr relaxes Spiel eigentlich. Also es ist sehr sehr ruhig und jetzt gar nicht so krass.
Oder? Ja, das stimmt hundertprozentig, weil ich wollte sowieso da später noch drauf zu sprechen kommen, weil ich hatte ja die PS4-Version, ich habe es aber effektiv eigentlich auf der Vita gespielt, weil ich habe das fast ausschließlich über Remote Play im Bett gespielt nachher, weil es ist so ein ideales, ach, ich gehe jetzt noch ins Bett und spiele noch eine Stunde spielen und da macht das unglaublich Spaß. Und das funktioniert sehr, sehr gut über Remote Play. Da gibt's ja auch durchaus Spiele, wo man da genau das Gegenteil behaupten müsste, aber du hast ja jetzt die Vita-Version gespielt und da habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich, wenn es denn technisch gut läuft, das musst du jetzt gleich beurteilen, ist das wahrscheinlich sogar die bessere Plattform dafür, finde ich noch. Aber das ist meine.
Ja, da kommen wir jetzt so langsam zu dem schwierigen Teil. Also ich würde Lumo empfehlen. Lumo ist cool. Also es ist ein cooles Spiel, ist eins der interessantesten Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe.
Das auf jeden Fall, ja.
Das ist auf jeden Fall, wenn einen das so ein bisschen juckt, isometrische Spiele in der Richtung zu spielen, dann ist das wirklich toll. Wer gerne knobelt, wer gerne auch mal so ein bisschen wer gerne so Räume Stück für Stück auseinandernimmt oder einfach mal was Oldschooliges spielen will, dann das. Man muss auch nicht unbedingt ein alter Knacker sein, um das zu spielen. Man kann auch, also das funktioniert auch für Jüngere. Das ist halt einfach ein total gutes Kontrastprogramm zu den aktuellen großen Action-Spielen, die sich alle irgendwie, die doch schon alle so in eine Kerbe schlagen. Ich finde, da ist Lumo einfach eine willkommene Abwechslung. Wirklich sehr cool.
Ja. So, jetzt von Gameplay auf jeden Fall.
Von Gameplay her auf jeden Fall. So, es gibt nur ein Problem. Und zwar, also ich habe jetzt die PS4 und die Vita-Fassung beide gespielt. Wir haben ein bisschen länger mit diesem Spiel gewartet, um das zu besprechen, weil es gibt nämlich in der Grundversion, wenn man da jetzt keinen Patch installiert, einen richtig blöden, beschissenen Fehler auf der PS4. Jo. Da ploppt nämlich dann wirklich eine Nase lang dieser Save-Dialog auf. Das Spiel sagt dir die ganze Zeit, es konnte nicht gespeichert werden.
Genau, ja. Also Save Game Corrupt kam bei mir dann auch immer. Mhm. Und zwar eigentlich fast, ich hatte das nicht so schlimm wie du. Ich hab's ja durchspielen können, ohne dass es mich so sehr genervt hat. Du hattest das ja wohl dann fast nach jedem Raum, ne?
Ja.
Also ich hatte das, es ist bei mir nicht jedes Mal aufgetreten, wenn ich das Spiel gestartet habe, sondern ich sag mal, ja schon jedes dritte Mal auch. Und dann so nach jedem zweiten Raumwechsel hat man halt einmal diese Fehlermeldung. Also ich hatte die und du hattest die wohl ja noch häufiger. Und das Ding ist, dabei stürzt das Spiel nicht ab und auch dein Savegame ist nicht weg, sondern es gibt dir halt immer nur diese Fehlermeldung und schmeißt dich einmal ins Menü. Und das sind jedes Mal so 6 Sekunden, die echt nerven. Ja. Wenn die nur einmal wären, wäre okay, aber die sind dann halt, so ein Raum dauert ja auch manchmal nur 10 Sekunden. Und wenn man dann 10 Sekunden spielt, 6 Sekunden Nerven hat, dann geht's halt nicht. Die Rechnung geht halt nicht auf. Ne?
Nee, das ist furchtbar. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, woran es lag. Es gab nämlich diesen das mit den Safe Games und mit den Corrupt Safe Games und so blablub. Das gab's vor einiger Zeit schon mal auf der PS4. Das kann also durchaus sein, dass es irgendwas mit der Firmware oder mit dem Betriebssystem zu tun hat, so wie es damals tatsächlich war, weil damals musste Sony das halt patchen. Und jetzt hat der Entwickler hat einen Patch rausgebracht, deswegen reden wir auch drüber. Also mit dem neuen aktuellen Patch läuft alles, wie es soll. Es sieht auf der PS4 auch wirklich hervorragend aus, macht Spaß, läuft auch wie eine 1, seitdem keine Probleme. So, jetzt bist du aber Sammler.
Ja.
Und willst ja, dass die Spiele auch noch in einiger Zeit funktionieren und hast keinen Bock auf die Patches und ein kaputtes Spiel zu kaufen, das auf Disc von wissen sich aus nicht funktioniert, ist ja schon ein bisschen scheiße. Ja. Deswegen habe ich gedacht, na gut, guckst dir mal die Vita-Version an, weil der Preis war halt sehr gering. 15 Euro habe ich gedacht, na gut, guck's mal drauf. Die Vita-Version, die läuft ohne Patch fehlerfrei. Okay. Also da gibt's jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Safe-Dialogen und so. Die Vita-Version ist aber leider technisch nicht so gut realisiert.
Das wundert mich sehr.
Also das Mieseste an dieser Vita-Version ist, dass es mit jedem Raumwechsel immer so eine einsekündige Ladepause gibt. Und dabei unterbricht auch die Musik.
Krass. Ja. Das ist ja total mega ärgerlich.
Ja, weil normalerweise läuft die Musik halt durch. Das ist halt immer so ein Hintergrundrausch. Aber hier ist das eben so, dass die Musik dann immer, das unterbricht das Spiel halt einfach vom Endkurs. Man merkt halt wirklich, hier wird nachgeladen. Und das ist doof. Also, ich habe es auf der Vita ausprobiert, auf der PlayStation TV auch, da läuft das übrigens. Und das ist super nervig. Also, das ist halt wirklich einfach so eine Unterbrechung. Weißt du, Unterbrechung kann man
ja,
natürlich, wenn der Ton halt läuft so. Und das ist dann nicht so schlimm, aber so kommt es ja halt wirklich auch. Also, es ist ja doppelte Informationen. Also wird nicht nur das Bild schwarz, sondern auch der Ton schwarz. Und das ist dann irgendwie, fühlt sich das dann nicht besonders wie aus einem Guss an. Das ist das.
Nee, überhaupt nicht. Klar, ne? Das wundert mich so sehr, weil eigentlich, wie gesagt, also die Vita müsste das, also vom Audiovisuellen her wuppt die das auf jeden Fall locker. Also das,
eigentlich schon, ja. Habe ich mich auch gewundert. Ja, und das nächste ist, wo wir schon bei visuell sind, es fehlen ganz viele Shader. Ja. Haben wir vorhin gesagt, die Optik ist eigentlich eher einfache geometrische Objekte, aber die Shader sind schön. Klingt immer so bescheuert, ne? Dann klingt man so ein bisschen wie die Technikabteilung von der PC Games, so, oh, das sind tolle Shader. Aber, ja, das, aber bei dem Spiel.
Ich steig da voll drauf ein. Ich will nur, weiß nicht, ob alle Zuhörer darauf einsteigen.
Ja, aber bei dem Spiel, das hat wirklich, also aus künstlerischer Sicht macht das Sinn, sagen wir es so. Also technisch interessiert mich das ein Scheiß, wie viele Shader es irgendwo gibt. Ich sehe bei dem Spiel, aber es ist einfach ein wichtigeres gestalterisches Element, weil man halt diese Dungeon-Wände mit einer Tiefe versieht zum Beispiel. Also man sieht dann irgendwie, dass das sieht halt wirklich aus wie Stein und es reflektiert, das Licht reflektiert, die Fackeln reflektieren. Mhm. Das sind schon wichtige Sachen. Also für dieses Spiel sind diese Shader, also die Einfachheit, die in den Objekten drin sind, wird durch die Shader halt eben, ich will nicht sagen kaschiert, aber es ist einfach mit in der Gestaltung einfach ein wichtiges Element. So, ja. Das fehlt aber bei der Vita-Version. Die Vita-Version sieht viel dunkler aus. Sieht aus wie Matsch. Und dadurch, dass die Shader an vielen Stellen auch fehlen, geht die Räumlichkeit dann auch teilweise verloren so. Und dann kommt noch hinzu, dass man auf der Vita die Abstände auf dem Boden noch sehr viel schlechter einschätzen kann. Das sieht zum einen auf der Auflösung, an der Auflösung natürlich, weil die halt nur bei 720p ist auf dem Fernseher. Ja. Aber wenn du es dann auf dem kleinen Vita-Bildschirm spielst, viel Glück da bei den Plattformpassagen,
was zu finden. Ich habe es fast ausschließlich auf dem Vita-Bildschirm gespielt, aber ich weiß nicht, weil mit dem Remote-Play wird ja nicht das Bild an sich besser. Ne? Also, nee, ich meine, gut, die PS4 rendert das ja, aber ich meine, klar, die Shader hatte ich dann. Also insofern war natürlich vielleicht das Bild dann unterm Strich doch besser. Aber ich hatte jetzt überhaupt kein Problem, das auf dem Vita-Bildschirm zu spielen. Also das
ist komisch. Also ich fand's sehr unangenehm.
Ja.
Also das Spiel wird dadurch jetzt nicht viel schlechter, aber diese Ladepausen sind echt scheiße.
Ja.
Das hat mich hart genervt.
Ja, nee, klar, das würde mich auch tierisch nerven. Aber hast du den jetzt mit, es gab ja jetzt irgendwie vor kurzem einen Patch auch für die PS4-Version, oder?
Das ist ja genau, also der Patch, auch für die Vita-Version meinst du jetzt?
Nee, auch für die PS4-Version, oder?
Genau, also
hat dieser Safe-Game-Patch.
Nein, nein, ja. Moment, also der Safe-Game-Patch, deswegen reden wir ja heute über dieses Spiel.
Ja, genau.
Ist ja jetzt weg mit der PS4-Version.
Ja. Ja.
Das ist alles super. Also das Spiel läuft wie eine Eins. Auf der Vita gehen diese Ladepausen nicht weg.
Ja, schade.
Also
ja,
der Patch macht es vielleicht ein bisschen besser. Ich hatte schon das Gefühl, dass da so ein paar, dass es ein bisschen besser performt. Aber es ist jetzt nicht so ein mega Unterschied.
Schade, dann kann man es halt nicht auf der Vita empfehlen. Ne?
Nicht wirklich, ne?
Also ich persönlich hatte so nach meinem Durchspielen, war ich fast ein bisschen neidisch, dass du es dir für die Vita geholt hast. Noch, aber dann vielleicht doch besser auf der PS4.
Ja. Ich habe mich einfach so gewundert, warum dieses Spiel auf der Vita so so günstig war. Und jetzt weiß ich halt warum. Also es ist auf der Vita, es wird ein bisschen schwierig, weil es ist halt auch, ne, das Projekt kommt von einer Person und der muss das Ganze technisch stemmen und es ist halt schwierig, als Indie alles auf Konsole zu bringen. Deswegen habe ich auch auf jeden Fall Verständnis für das Ganze drumherum. Also es kann ja passieren, dass dir einfach Sachen passieren, die du nicht vorhergesehen hast. Es kann echt sein, dass es auf seiner Testkonsole alles super lief, ne? Und dann packt das dann.
Ich hatte ja so ein ähnliches Problem bei dem Kickoff damals. Da war ich ja auch einer von denen, die leider Pech hatten. So, das passiert halt dann bei solchen Projekten wohl mal, ne? Also deswegen kann man aber das Projekt selbst ja nicht verteufeln. So, aber es ist halt schade, wenn man darunter dann leiden muss.
Ich habe null Verständnis, wenn so etwas passiert, wenn ein großer Hersteller das macht. Also wenn wirklich eine Armee an QA-Testern da sitzt und die Aufgabe haben zu kontrollieren, dass da keine Fehler drin vorkommen und dann kommt ein Millionen-Dollar-Projekt raus. Und da sind signifikante, schwere Fehler drin. Dafür habe ich null Verständnis, weil das ist etwas, das kriegt ein großes Unternehmen hin. Die haben einfach viele Leute, die sie bezahlen, die das können und wer anständig arbeitet. Und da muss man auch nicht Überstunden für machen oder so. Das ist einfach nur eine Frage einer guten Planung. Und man muss einfach sehr viel und genug Zeit einräumen, um diese QA-Phase hinter sich zu lassen. Also das ist jetzt da würde ich immer sagen, dass sowas ist scheiße, Fehler zum Start des Spiels. Viele kalkulieren ja auch so, weil, ne, wir versuchen da Geld zu sparen, aber dass das auf den Rücken ausgetragen wird. Zum Beispiel, wir hatten letztens diese Batman Collection und so, das geht gar nicht. Ja. Dass man da irgendwie das komplette Spiel zum Release nochmal runterladen muss. Das ist eine Frechheit.
Ja, das ist echt ein Witz, das stimmt.
Im Fall von Lumo oder Kickoff, wo eine Person, also gerade bei Lumo sitzt eine Person da,
was der alles im Kopf haben muss, ne? Also wirklich. Also, wir sitzen jetzt ja hier zu zweit und spielen uns so die Anspielungsbälle zu und haben ja selber beide das Gefühl, nicht mal die Hälfte entdeckt zu haben, so ungefähr. Ne? Also,
und der macht das halt alleine. Also der macht halt eben halt auch die QA alleine. Weil er hat wahrscheinlich Freunde, die ihm helfen, aber das sind halt alles dann nicht Leute, die großartig bezahlt werden. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen habe ich da viel Verständnis für, wenn das so läuft. Und gerade auf Konsole ist das nicht einfach, weil also klar, du hast diese eine Plattform, die ist in sich geschlossen. Das heißt, du kannst dein Spiel auf jeden Fall auf dieser Hardware zurechtschneiden, aber du musst diese Guidelines einhalten und so. Und dann dauert es eine ziemlich lange Zeit, bis dieser Patch durch ist. Und ich glaube, der Publisher ist Rising Star, ne?
Genau.
Denen hat er dann ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Es ist für eine einzelne Person, das ist eine Menge Verwaltungsaufwand. Es ist nicht so leicht, deswegen bin ich da jetzt nicht böse. Es ist aber einfach nur aus Sammlersicht, es ist voll doof, dass die CD-Version nicht läuft. Oh.
Ja, das ist echt schade. Ja.
Also vielleicht ist, wie gesagt, kann ja auch ein Sony-Ding sein. Früher, vor 2 Jahren, 2014, gab es das schon mal.
Ja, stimmt. Da hattest du mich auch darauf hingewiesen. Nochmal, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber da war das ja von der Firmware aus was. Ne?
Genau.
Das sind ja viele Spiele. Ja, wie gesagt, aber also auf der PS4 war es bei mir ja schon ohne Patch kein totaler Dealbreaker. Und wenn das jetzt da komplett gut läuft, dann muss man halt vielleicht einfach die Finger von der Vita-Version lassen. Auch wenn es immer schade ist, wenn man die arme Vita dann nicht weiter füttern darf.
Nee, da gibt's wirklich bessere Spiele.
Am liebsten alles auf der Vita spielen.
Ja, also ich meine, es ist keine Vollkatastrophe, aber nachdem man dann die PS4-Version gespielt hat, ist es schon ein deutlicher Schritt zurück. So, also es ist immer noch spielbar. Wer jetzt nur eine Vita hat so und voll Bock auf Lumo hat, der soll das spielen, bitte. Also das Spiel ist immer noch gut. Aber das ist halt, also ich fand's doof, das mit diesen die Ladepausen haben mich hart gestört. Also das ist etwas, das ich komm, niedrige Framerate oder sowas, ein bisschen weniger Grafik, ist nicht so schlimm. Aber sowas nervt mich total schnell.
Klar.
Das ist so etwas, das hat mich Das nervt mich auch bei anderen Spielen, deswegen fand ich das hier einfach ein bisschen schade. Aber gut, das ist das Einzige, was man wissen muss. Wem das jetzt egal ist, wer jetzt einfach nur digital kaufen möchte oder so, oder wer damit leben kann, dass er das dann in Retail holt und dann halt Patches noch so braucht. So, weil ich denke halt, wir wählen das deshalb so stark. Also bei einem neuen Spiel wäre das normal, aber ich glaube einfach, dass das Zielpublikum von Lumo auch ein bisschen anders ist.
Ja, aber vielleicht sind das auch genau die Leute, die es gewohnt sind, das Spiel vielleicht erst beim 7. Mal laden oder so. Ist das ja sogar Absicht.
Ja, von der Datasette dann richtig.
Genau, ja. Ach, da wollte ich dich sowieso noch fragen. Man sammelt ja im Verlauf des Spiels so 4 Major-Items ein, sage ich mal, ne? Mhm. Und bist du durch jetzt, ja, ne?
Oder? Ja.
Ganz am Ende werden die ja so zusammengesetzt. Und ich hatte den Eindruck, dass das eine Anleitung ist, um sich so eine man baut doch einen Raspberry Pi im Prinzip zusammen, ne?
Ja, sowas in der Art, ne?
Ich glaube, das ist eine Anleitung, um eine Emulationsmaschine zu bauen.
Meinst du?
Ich glaube schon. Weil man hat alles, was man braucht, wenn man das.
Stimmt, ne? Das erste, was man einsammelt, ist ja das Speicherkartenmodul. Genau,
die Speicherkarte. Dann das Raspberry Pi Mainboard ist ja auch offensichtlich tatsächlich 1:1 ein Raspberry Pi Board. Mhm. Was sammelt man denn noch? So einen Controller, ne?
Genau.
Und jetzt habe ich es vergessen. Aber zumindest hatte ich ganz klar irgendwie so den Eindruck, dass das so das metagedachte Spielziel ist, so um die Spiele, die man da alle so halb erlebt hat, dann vielleicht dann nochmal in Gänze so richtig erleben zu können. Mhm. Natürlich nur, wenn man die Originale selbst auch besitzt, was selbstverständlich ist, klar.
Ja, ja.
Ja.
Ist auch, ich frage mich auch, was ich alles noch nicht entdeckt habe. Irgendwann kann man ja tauchen und dann so in Areale hinabsteigen, die vorher für einen völlig tabu waren. So, und was ich da wahrscheinlich noch nicht alles entdeckt habe, wahrscheinlich kommen diese 5, 6 Stunden, die du jetzt da eingesetzt hast, viel besser hin als ich mit meinen 3. Also ich habe 3 für den ersten.
Wobei das bei mir eher wirklich an ich bin an Räumen gescheitert und musste die ein paar Mal mehr machen.
Du hast einen Knick in der Optik.
Das kann sein.
Aber da gibt's wahrscheinlich.
Vielleicht hätte ich nicht auf dem Vita-Bildschirm spielen sollen.
Ja, ja, aber da gibt's auf jeden Fall viel zu entdecken. Das ist schon ganz cool.
Ja, vor allen Dingen, weil, so wie du auch schon gesagt hast, man kann ja manchmal auch einfach aus der Decke herausspringen. Allein das, wenn man das irgendwie versucht, in jedem Raum nochmal zu machen. Also ich glaube, wenn man alle Collectibles da finden will, dann ist man auch gut doppelt so lang beschäftigt.
Ja, es gibt ja auch reichlich Achievements dafür und so.
Ja,
also Achievements sind mir immer relativ egal, aber für die Leute, die das gerne sammeln und deswegen spielen. Ja, also da gibt's auf jeden Fall eine Menge zu tun.
Ja. Ja, wenn man die alle haben will. Ja, ich habe mir mal so ein paar angeguckt. Also, wobei, wenn man darauf wirklich schielt, dann muss man vielleicht schon drauf gefasst sein, dass man es ein zweites Mal durchspielen muss, weil da gibt's so 1, 2 Dinge, da muss man Dinge beim ersten Mal schaffen, die sind fast unmöglich. Also ich glaube, man muss zum Beispiel diesen Ski-Slalom-Abschnitt, den muss man, glaube ich, beim ersten Mal mit allen Toren schaffen.
Oh.
Also das klappt nicht. Also das klappt nicht beim ersten Mal, glaube ich nicht. Also na gut, man könnte theoretisch Safe Games anlegen, ne? Wenn das ginge natürlich, ja. Also ja, wer da irgendwie drauf schielt, dann kann man sich da vielleicht vorher mal kurz ein bisschen noch mal reinfuchsen, ob das. Aber das ist eigentlich nicht irgendwie ist das kein Spiel, wo man das so hauptsächlich auf dem Schirm hat. Ne? Das ist schon eher so die Nostalgiekeule und so ein in Erinnerungen schwelgen und so die ruhige Stimmung und das Gameplay genießen. Also das ist jetzt kein Achievement oder Trophy Hunter Game so richtig, finde ich.
Nee, finde ich auch nicht. Ja. Das ist auch gar nicht nötig. Also ich denke, das funktioniert auch so. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir es ganz gut umrissen, ne?
Ich glaube auch, ja.
Schön, 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 schön. Also Lumo, so jetzt noch mal der Jogger-Part. Das am Ende noch mal wiederholen. Also wir haben heute über Lumo gesprochen. Lumo ist ein isometrisches Puzzle-Adventure, nostalgisch berührt, wollte ich jetzt gerade sagen. Ist es aber auch. ist ein Spiel für PC, für PS4 und für PlayStation Vita. Und wer übersee wohnt, kriegt das auch für die Xbox One. Kostet, je nachdem, wo man es kauft, zwischen 10 und 25 Euro. Digital ist es, glaube ich, bei 20. Und wir empfehlen das. Zu beachten sind aber halt, dass man da die Patches braucht, damit das Spiel auch anständig läuft. So, und Vita-Version mit sehr großer Einschränkung, weil die ist wirklich deutlich signifikant schlechter als die PC- oder die PS4-Version. Das sollte man im Hinterkopf behalten. ist aber, wenn man jetzt wirklich nur eine Vita hat oder wer sehr viel Vita-Love sharen möchte, trotzdem immer noch okay. Aber die Version fand ich halt einfach ein bisschen nicht ganz so gut.
Jo. Sehr schade, aber ansonsten ein ganz tolles Spiel.
Ja. Ansonsten ein cooles Spiel für Freunde der etwas älteren. Ist ein sehr gemütliches Spiel, vor allen Dingen. Also sehr entspannt.
Ja, wie gesagt, super, ich gehe noch kurz bevor ich ins Bett gehe, spiele. Also nichts, wo man sich jetzt wirklich sonntags den ganzen Tag hinsetzt und die Kampagne durchspielt. Oder
das, das sind die Dinge, die man sich hinten so auf die Spielepackung druckt, so ein super, ich gehe jetzt ins Bett spielen.
9 von 10.
Jo, alles klar. Micha, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja, dir auch.
Und natürlich auch noch den Zuhörern.
Denen am allermeisten.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.